Für viele Leute, die jetzt hier in der Schweiz sind, weckt die Sprache und der Titel «Notvorrat» Erinnerungen an reale Kriegssituationen. Und die zu balancieren, ist richtig schwierig. Und darum, viele Leute machen das grossartig, indem dass sie kreative Räume aufmachen, indem dass sie die Musik teilen. Es passiert unfreiwillig auch eine Form von Bewältigung oder Gesundung, die ungeplant war.
Heute im Ponyhof.
Monika, am Telefon über eine gigantische Wolke. Hörst du uns?
Ja, ich höre euch sehr schlecht. Es ist so, wie wenn unser Telefon abgelöst werden und es erzählen uns würden mitgenommen.
Genau.
Vielleicht ist es ja auch so.
Aber der Ponyhof wird extrem gerne abgelöst. Das freut uns natürlich.
Ja, weil wir bieten den Beamten eine gewisse Entlastung, weil wir sagen nichts politisch Inkorrektes und hoffen doch, dass es ab und zu ein Lächeln gibt.
Sie können nicht warten. Die wollen schneller hören, als das rausgestrahlt wird.
Wie wenn du einmal Podcast hörst, das darf man, glaube ich, öffentlich sagen, dann schaltest du auf irgendwie 3,8.
Ja, dass ich schneller fertig bin, genau.
Weil auch wenn die Glarner, wenn sie in Zürich sind, ein bisschen schneller redet als im Glarnerland, ist es immer noch zu langsam für das Pony M.
Und am Mikrofon sind, wie vertraut und gewohnt, der Kummerbär, den ich höre gerade jetzt. Und das Annette aus dem Glarnerland. Das Annette und das Monika aus dem Thurgauerland.
Und weil wir schon so kellermässig tönen, haben wir gedacht, wir nennen das Thema Notverrat, weil den Notverrat tut man, wenn man einen Keller hat, im Keller aufbewahren. Das sind lang haltbare Lebensmittel.
Für alle über 80-Jährigen herzlich willkommen. Ihr kennt ja alle noch den Spruch von World War II: Kluger Rat, Notvorrat.
Hey, hallo, ich habe den auch noch gekannt. Wir sind mit dem gut Post nehmen.
Als Kind, oder was?
Ja. Und dann hat man immer die neuen Sachen zuhinterst gestellt im Keller und die anderen vorgeholt und aufgebraucht. Das sind die einzigen Konserven, die wir hatten, daheim.
Grausam. Sind wir heute beim Notvorrat tatsächlich immer noch auf der untersten Stufe der Maslow-Pyramide, dass wir nicht verhungern? Sind wir dort?
Also die Frage ist sicher, was ist Notvorrat und was ist Gier? Das finde ich, könnte jeden in der Schweiz gute Woche daheim überleben oder noch länger mit all den Lebensmitteln, die er daheim hat.
Am Essen liegt es sicher nicht bei uns, am Essen und Trinken. Was ist der Notvorrat für uns?
Für mich ist ein Notvorrat etwas daheim haben, wenn ich keine Zeit habe, um zu posten. Bis jetzt habe ich Notvorrat so verstanden, weil ich ja noch nie in meinem Leben die Situation hatte, dass ich nicht mehr können posten und nie mehr etwas bekommen habe. Aber ich bin froh, wenn ich ein paar Sachen daheim habe. Ich habe einen Geschirrer und habe den gut eingerichtet, dass mir die Sachen nicht ablaufen. Dort nehme ich viele Sachen raus, damit ich nicht immer muss extra posten muss. Mm.
Ich habe gemerkt, ich komme in Not, wenn man nicht raus dürfte. So wie in Spanien und Italien, wenn man tatsächlich gar nicht mehr raus dürfte, das würde mich in eine riesen Not bringen.
Mich auch.
Und jetzt zum Einkaufen gehe ich auch so wenig wie möglich, aber mir, weil es so ungemütlich ist. Ich bin immer froh, wenn mich eine Kassiererin dann ganz freundlich anlächelt und mir eine liebe Geschichte erzählt. Dann gehe ich wieder zufrieden raus, aber sonst finde ich es eher verstörend.
Es ist halt furchtbar, wie wirklich Leute offenbar Angst haben, oder? Teilweise in der Anfangszeit von Corona hast du das sehr stark beobachten. Die haben richtig gehamstert, wirklich. Wer braucht denn 12 Kilo Reis und 27 Flaschen Wasser und Batterien und ich weiß nicht, was alles in diesen Einkaufswegen hatten. Und das ist so unverständlich für mich.
Ich bin zum Teil durch unsere Migros schauen, was die Leute mitgenommen haben. Wo sind die Lücken im Regal? Weil von allem hat es immer genug gehabt. Was zwischendurch weg war, waren Teigwaren, Mehl und Hefe. Ich meine, wie viele Leute backen in der Schweiz und Bäckereien haben ja offen. Dort darf man ja rein, eins nach dem anderen.
Ich habe schon gehört von ein paar Müttern, die gesagt haben, du, jetzt hocken wir die ganze Zeit daheim und irgendwie musst du die Kinder auch beschäftigen. Wir backen wirklich viel mehr. Mhm. Das ist ja schon auch möglich. Weißt du, dass dann halt mehr Spätzle gemacht worden sind und Teigwaren selber gemacht worden sind, weil sie halt jetzt einfach auch Zeit haben und die Kinder irgendwie müssen beschäftigen. Mhm. Da könnte schon auch noch einen Grund haben. Und dann ist Ostern, dann brauchst du halt Hefe für da die Ostergrissibänzen oder wie die heissen, oder die Friedenstauben, die sie da backen.
Der ganz attraktive Notvorrat für mich war, dass zwei Wochen vor Ostern hat man beim Sprüngli, super Confiseur Sprüngli, hat man Osterhasen kaufen mit 30%. Stell dir vor Ostern, 30%.
Nein!
Auch in der Migros, bis an die Decke rauf sind die Schokihasen gewesen. Die hat niemand genommen als Notvorrat. Dort habe ich natürlich kontrazyklisch zugeschlagen. Und wir haben jetzt, ich glaube, ein Zimmer ist voll mit Hasen. Die sind aber ruhig.
Und die brauchen da kein Essen. Also für die muss man auch keinen Vorrat kaufen.
Das ist alles für diese Lindhasen daheim.
Ja.
Und Eili.
Und Eili. Und die vermehren sich nicht, sie werden dann ganz langsam weniger.
Und weil wir die jetzt nicht verteilen dürfen, also alle, die uns kennen, ihr werdet in nächster Zeit Schoki-Eili bekommen.
So wie die Swiss für 1 Million Schöckli verteilt hat.
Du bist jetzt einfach bereit, weil die Ostern wird ja wahrscheinlich auch verschoben, wie alles andere. Ah, genau. Dann nachher bist du ready, du hast denn deine Hase.
Ja, ich habe das Wort zuerst falsch verstanden. Not kommt immer vor Rat, bevor man überhaupt weiss, was ist gerade. Sollen wir jetzt Jockey kaufen oder Maiskörner für die Hühner im Hinterhof? So habe ich gedacht, Not kommt vor dem Rat. Und dann hat man mir gesagt, das ist so nicht richtig. Ich habe dann nachgeschaut und tatsächlich ein Rat im Notvorrat ist das Rat, das wir haben bei der Hausratversicherung. Mhm. Oder beim Unrat, wo man hinten rauskippt, in die Gosse. Rat ist das, was man braucht, zum Überleben.
Weil ich eben auch gedacht, Not vor Rat, das wäre ja eigentlich schleuer, man hätte den Rat vor der Not, das ist die Erfahrung in der Pflege, dann, wenn man eine schlimme Diagnose bekommt, dann finden die Leute an, überlegen, was ist wichtig im Leben, wie kann man das umsetzen. Und das Plädoyer von uns Pflegenden war, hey, überlegt euch doch das, bevor ihr in Not seid. Und darum bin ich da jetzt auch ein überrascht über die Reaktionen der Leute.
Und so ist es ein bisschen mehr als nur ein Wortspiel mit dem Notvorrat, weil es eben tatsächlich kannst auf die eine Seite lesen und auf die andere Seite hören. Und irgendwie stimmt im Moment beides.
Und das leuchtet dir natürlich der Hausrat. Darum, den hast du ja als Mitgift mitgebracht und der hat dann ein Leben lang gehoben.
Annette, vorhin hast du gesagt, es würde ja mehr ausmachen, wenn du nicht mehr raus kannst. Mhm. Das ist etwas, was dich beschäftigt. Wenn du dir vorstellen würdest, du könntest wirklich nicht mehr posten, jetzt wären mal 14 Tage lang die Läden zu. Mhm. Was macht das mit dir?
Für mich ist eben gar nicht das Essen das Problem, weil wir tatsächlich genug hätten, um da irgendwie durchzukommen. Es ist halt abhängig, warum es so ist. Wenn ich den Grund einsehe und verstehe, dann kann ich mitmachen. Und ich habe tatsächlich keine Mühe, mich mit mir selber zu beschäftigen, in eine Welt einzutauchen. Und solange wir die Verbindung zu anderen Leuten haben, über die digitale Welt, mich auszutauschen auf dieser Ebene. Wenn ich den Grund nicht einsehe, dann wird es extrem schwierig für mich. Also konkret, wenn es ein Ebola-Seuch wäre, wäre ich wirklich bereit, das alles auf mich zu nehmen und ich würde auch als tatsächlich freiwillige Helferin mich nehmen, einschliessen und damit die Quarantäne dort auf mich nehmen. Wenn ich den Grund nicht einsehe, dann flippt etwas in mir gerade sofort aus. das vertrage ich so nicht.
Mhm.
Und das ist jetzt richtig anstrengend. Das darf ich jeden Tag, wie man so schön sagt, regulieren. Achtsam anschauen und schauen, was ich damit mache. Und das ist aufwendig.
Mhm. Mir ist aufgefallen, dass es ganz wenige Stimmen gibt, ganz wenige Stimmen, die sagen, ah, ist das eine gute Zeit, um mal etwas machen zu können, wo man nie dazugekommen ist. Ein Musiker zum Beispiel hat das beschrieben, wie er jetzt die Woche geniesst. Natürlich hat er den Notvorrat daheim. Logisch, dass er nicht am Verhungern ist. Wenn er die Zeit geniesst, um endlich die Partituren ordnen, die Stücke umschreiben, wo er dran ist und ungestört üben. Und er hat den riesen Stress von Auftritt, den er jetzt eigentlich April, Mai hatte, ist jetzt alles weg. Von Künstlern habe ich das gehört, die sagen, die Zeit tut mir jetzt richtig gut. Das heisst, übersetzt, auch psychologisch gesehen, die haben einen Notvorrat auf der emotionalen Seite, auf der Seite, wo man etwas machen kann, wo man zufrieden ist oder sogar glücklich ist. Diesen Notvorrat haben, glaube ich, viele Leute überhaupt nicht. Wenn man ihnen nimmt, was sie im Alltag machen können, dann ist dort nichts.
Ich habe viel mehr Aufwand online. Ich muss Material suchen, das möglich ist für mein Zielpublikum, das nicht auf der universitären Ebene ist, wo du in dem Sinne eine Vorlesung online halten und Fragen einsammeln. Und das Feedback, das es braucht, Online-Lernen braucht gleich viel Feedback wie Live-Lernen, sonst passiert der Lernprozess zu wenig gut. Feedback online ist aufwendig. Wenn ich eine Aufgabe stelle, die ja nicht parat ist, weil der Unterricht wäre für live geplant, ist nicht online aufbereitet. Wenn es nicht eine Multiple Choice ist, wo quasi das System selber korrigieren kann, muss ich irgendetwas sagen, also schreiben dazu. Die einen haben einen Freiraum. Ich gehöre zu denen, wo meine Zeit wird jetzt noch mehr beansprucht. Ich habe keine Zeit gewinnen.
Für uns ist es auch viel, viel anstrengender, den Arbeitsalltag zu bewältigen. Viel, viel. Die ganzen Sitzungen, wo du nicht mehr kannst, eins zu eins machen, wo du alles musst als Skype-Meetings vorbereiten oder ein Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting und dann gehst du wieder raus und die Verbindung bricht ab und jemand ist wieder nicht drin und du musst alle Inhalte total anders aufbereiten, wenn sie du so präsentierst, als wenn sie du live kannst präsentieren. Das ist definitiv so.
Gell, dort haben viele ein Missverständnis, finde ich. Sie denken, ja, ist das gleich einfach gefilmt, aber es ist überhaupt nicht so.
Mm-mm.
Die Spitzensportler, unsere Fußballclub und all Sättig, die über das reden können, die sagen es sehr deutlich. Wenn du nicht in der Mannschaft kannst trainieren kannst, hast du einfach kein Training. Es ist nicht möglich, das am Bildschirm zu machen oder allein in einem persönlichen Kraftraum. Es gibt keinen Ersatz für das physische Zusammensein. Sei das im Sport, im Spiel, intellektuell. Das kannst du nur mit abstraktem Zeug machen, dass es im 2D auch noch überbringst. Sobald es aber ums richtige Leben geht, ist das dermassen dünn, dass der Vergleich ist, wie ein Formel-1-Fahrer müsste ein Videogame spielen, wo er Formel 1 fährt. Das ist ja wohl nicht.
Und gell, die ersten zwei Wochen, wo da war mit dem Lockdown, habe ich im Fall recht gestaunt und gefunden, oh wow, das ist jetzt auch noch innovativ, ja. Jeden Tag hatte ich so Aha- und Staunerlebnis, wie ich beeindruckt war, wie die Leute jetzt aus der Not erfinderisch werden und wie sie recht coole Services anbieten und was du so schnell plötzlich jetzt verfügbar hast und was alles möglich ist. Und ich habe auch gefunden, man hat eine rechte Schaffenskraft und ja, ich war recht erstaunt gewesen. Aber jetzt schon die letzte Woche, ich habe nichts mehr Neues gesehen. Und ich glaube schon, dass Kreativität mega leidet.
Ja, und mir ist aufgefallen, dass die Technik und der Notstand nicht unbedingt kompatibel sind. Die neuesten Videogames sind technisch so viel besser als die allerbesten Business Games, die uns so zur Verfügung sind. Das hinkt ja noch Jahre hinter dem, was überhaupt technisch möglich ist.
Mhm.
Das macht uns das Leben schwer und nicht leicht.
Viele Leute müssen jetzt einmal die technischen Mittel überhaupt anwenden, die sie nie angewendet haben, und sind jetzt happy, dass sie merken, ah, okay, es kann funktionieren. Und wenn es dann noch besser werden würde, wäre es ja eigentlich ein Gewinn dann letztendlich.
Ja.
Aber ich merke einfach wirklich, dass die Kreativität nachlässt, dass der Power nachlässt, dass nicht mehr viel wirklich Neues jetzt entsteht. Und wenn wir nie mehr Zusammenkünfte hätten, würden wir recht verarmen, intellektuell vor allem.
Was ich erlebe, wenn ich Skype oder Zoome, es ist ein Bruchteil Zeit versetzt. Es gibt wie eine neue Wertschätzung von dem, was passiert, wenn wir zusammen sind, was von Körper zu Körper vermittelt wird, weit über das Biom aus, was wir voneinander lesen und wie wir extrem fein aufeinander reagieren. Und wenn ich das, auch wenn es nur ein Bruchteil von einem Bruchteil verzögert hat, gibt es immer etwas inne, wo wie eine Störung ist. Das, was ihr da habt beim Zuhören, dass es so etwas hallt und etwas anders stöhnt als sonst. Und das ist sehr anstrengend. Ich glaube, darum nimmt dann auch Kreativität ab. Man mögt dann einfach nicht mehr. Man macht dann das, was man muss, aber darüber hinaus ist nicht mehr so viel möglich.
Darum nochmal mein Punkt mit dem emotionalen Notvorrat. Wer hat denn schon einen Notvorrat auf dieser Ebene? Nicht vom physischen Überleben, sondern vom, wie sagt man am Stammtisch, vom psychischen.
Was mir da in den Sinn kommt, ist, wenn ich Feedback gebe meinen Lernenden, schreiben die manchmal zurück. Oder wenn ich mich bei Klienten melde mit etwas, schreiben die auch manchmal zurück. Und das ist nicht ein Notvorrat, das dort dann direkt nähren. Wenn ich dann höre, was ihnen geholfen hat oder was sie machen mit dem oder wie sie umgehen und mir etwas von dem zurückgeben, dann ploppt gerade eine neue Idee auf und ich denke, ja genau, so könnten wir, und dann so und dann so und dann so. Und dann bin ich für den Moment genährt. Dank diesen Verbindungen, wo Austausch möglich ist, brauche ich in dem Sinn im Zwischenraum keinen Notvorrat und ich muss schauen, dass ich regelmässig in Kontakt bin. Und das heisst auch, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, gebt ein bisschen Feedback, gebt jetzt noch mehr Wertschätzung, applaudiert für alles, was gut ist, das nährt uns.
Viele Leute verstehen es eben falsch. Jetzt hast du natürlich die Privatpolizisten, was wirklich unglaublich ist. Leute, die jetzt anfangen kontrollieren, wie viele Leute bei anderen zu Besuch sind. Ich erlebe das ganz krass. Ich habe eine Bündnernummer an meinem Auto, an meinem normalen Alltagsauto. Du, Leute zeigen mit den Fingern auf meine Nummer. Ui. Und ich werde im Fall angehauen, hey, bleibe doch selber im Bündnerland.
Ui, Monika.
Leute sind recht aggressiv. Und wenn das noch lange geht, arbeiten sie langsam aus.
Ui.
Ja, wir haben ja Berichte von Italien, wo die Leute aus den Fenstern rausrufen, wenn sie jemanden unten durchlaufen sind und rufen, du Mörder und Sättigungszeug.
Rein gesellschaftlich finde ich es extrem spannend zu beobachten, was da jetzt passiert. Und weißt auch, zum sehen, wie sich unser Verhalten wird ändern. Ich weiß nicht, wie lange das geht, bis sich Leute wieder die Hände geben. Das wird massive Einschnitte haben für unser Zusammensein.
Oder bis sie wieder darüber reden, dass man sich die Hände gibt. Die eben ausgewogen oder ausbalanciert mit dem umgehen, die finden den eigenen Weg mit diesen Schutzmassnahmen. Und wenn die von den offiziellen Richtlinien abweichen, dann redet es nicht darüber. Es gibt Parallelwelten. Und es nimmt mich zum Beispiel extrem Wunder, wo sind unsere Pubertierenden? Die müssen sich treffen. Das gehört zu dieser Altersgruppe. Auch die Info anschauen und die aufnehmen, wissen, sie können sich eigentlich ungefährdet treffen. Wo treffen sie sich? Wie machen sie das? Wo ist die Parallelwelt?
Ah, die machen das schon. Ja. Ich sehe da auch viel. Bei uns sitzen sie im Wald und machen Feuerli und tun zusammen bröseln und haben einen okay Abstand. Sie hängen nicht gerade aneinander, aber sie treffen sich, ja. Zum Glück.
Und die Blockwart dort nicht eingreifen? Weil sie müssen ja recht schauen, dass sie unter dem Radar wegkommen.
Also wenn man sie sehen würde, würden sie ja sicher eingreifen.
Ja, ja, ich glaube, die Jungen haben schon ihren Weg zum Weiterleben, so wie es gut ist für sie.
Ja, die Frage ist einfach, wie lange geht es, bis es explodiert? Wenn das absehbar ist und man weiss, okay, bis dann und dann wird es besser, dann geht das schon. Aber wenn das jetzt ein Zustand ist für das nächste halbe Jahr, dann würde es das nicht mehr aushalten und dann würde sicher noch mehr passieren.
Für heute, Notvorrat, machen wir, glaube ich, den Reissverschluss zu über dem Fass.
Es ist so schwierig. Ich erlebe das auch in Klientengesprächen, dass man denkt, ja, jetzt lassen wir das Corona draussen, aber weil es uns so massiv einschränkt und weil wir so eingeschnittene Rechte haben, kommt es dann eben gleich wieder. Schon nur, wer macht die Tür auf? Wenn ich die Tür aufmache in der Praxis, Notfall dürfen noch kommen, Notfall sind erlaubt, Blockwart dürfen wieder absitzen. Muss man jetzt dann sofort die Hände waschen? Eigentlich schon, aber dann kommt er rein und aha und es läuft immer mit. Und darum taucht es dann auch im Notvorrat auf. Was mich noch wundern als Leserin und Geschichtenbegeisterte, welches Buch, welche Geschichte nehmt ihr mit in Lockdown?
Oder auch welchen Film? Als Filmbegeisterte, was für Filme sind besonders hilfreich oder stimulierend gerade jetzt in dieser Zeit?
Oder welche Musik als Musik begeistert sie? Welches Lied nehmen wir noch mit?
Welcher Sound ist jetzt wirklich der, der dreht?
Ich will Geschichten mit Bösen, die in die Pfanne gehauen werden.
Wir haben einen Film gesehen, gerade vor 2-3 Tagen. Anna! Anna! Sie macht alle platt. Und ist übrigens meine persönliche Meinung deutlich besser. Ja, besser als «The Red Sparrow» mit Jennifer Lawrence. Der war auch nicht schlecht gewesen. Aber «Anna», die hinten der Luc Besson natürlich produziert, grossartig. Passend für die Zeit.
Ich bin nicht der Typ, der jetzt Doc-Sendungen anschaut, wo viele Meinungen und viele individuelle Geschichten miteinander verknüpft und abgewogen werden. Ich mache das in meinem eigenen und mit meinen Klienten in der Arbeit, aber zum Erholen möchte ich jetzt auch schwarz-weiß und schwarz muss weg und weiß an und dann viel, viel Farbe und Happy End.
Wir haben einen Kollegen von früher, das ist ein ehemaliger Fußballer. Und der hat sich selbstständig gemacht als DJ und macht das seit Jahren ganz erfolgreich mit grossen Stars zusammen, grossen Partys geht er auflegen. Und jetzt hat er im Facebook jeden Abend um 6:30 unter Roger Martin oder JB oder wie er sich in verschiedenen Lebensphasen genannt hat, macht er jetzt eine Mix-Session. Und eine Stunde lang durch der Sound mischen. Und zwar immer aus einem anderen Jahr sucht er die besten Sounds zusammen. Und das ist so lustig, in dem Chat drin sind Leute, die teilweise seit 30 Jahren oder noch länger kennen und jetzt loggen sich dort alle ein und schreiben. Und es ist so wie eine Insel. Es geht überhaupt nicht um Corona, es geht eher um Geschichten von früher und hey, wie heiß und hoffentlich können wir uns gleich wieder treffen und alle reden davon, hey, wenn der Seich mal dabei ist, dann gibt es eine Party. Und eigentlich mega schön die Stunde, wo du in dem Sound kannst abtauchen.
Da stellen sich mir gerade die Haare auf, das ist ja so eine schöne Idee.
Auch eine Form von Notvorrat, dass man für sich schaut und etwas Schönes vor sich hat.
Ist ja ein Wahnsinnsgeschenk, die Menschen so zu vernetzen über Musik und Geschichten. Und dann ist noch ein Chat daneben.
Es geht richtig etwas ab, fast emotional geht ja. Etwas ab. Und du bist wirklich die Stunde durch die Musik, die dreht sich ja schon in die Zeit rein. Du schaltest dort schon mal ab und dann triffst du Leute ganz unerwartet dort drin. Jemand, wo du früher mit einem Handball gespielt hast oder jemand, wo du mit einer bist, immer rennen oder was auch immer oder eine ehemalige Nachbarin oder du realisierst, was Das ist auch ein Freund von ihm. Das ist jemand, den du vielleicht aus einem neueren Leben kennst und gar nicht weißt, dass er auch eine Beziehung hat jetzt zu dem DJ. Das ist mega schön.
Und das, finde ich, ist die Hellseite von diesen Zeiten, wo man Notvorrat braucht, dass man die Erfahrung macht, gewisse Leute teilen ihre Schätze. Sie sind nicht in dem Innen, wir haben zu wenig, sondern es ist viel da und wir teilen es.
Darum denken dran.
Ah, darum denken dran. Am Bonifötli hat es kein Corona dran.
Hast du gesagt Bonifötli?
Und wenn man ein Pony hinter den Ohren krault, geht der Blutdruck runter, wird Oxytocin ausgeschüttet und entsteht ein wohliges Gefühl.
Stürzt zum nächsten Ponyhof, stehen da, ziehen das Nümmerli und krault das Pony hinter dem Ohr.